Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Next Level Beziehung. In Freiheit verbundene, in Verbindung frei sein. Hier geht's um das, was wirklich zählt im Leben. Verbindung. Zu sich selbst, zu anderen und zu allem, was ist. Ich bin Linda Klein und ich freue mich mega, dass du da bist. Traumasensible Paartherapie ist das Thema der heutigen Podcast-Episode, in der wir typische Partnerschaftsprobleme beleuchten, wie Bedürftigkeit, gegenseitige Schuldzuweisung sowie Konflikte rund um Nähe und Distanz sowie Verletzlichkeit aus der Perspektive der traumasensiblen Beziehungsbegleitung. Du erfährst, welche Rolle frühe Prägungen bei der Partnerwahl spielen und wie sie unsere Beziehung unbewusst steuern, inwiefern Traumata leidvolle Beziehungsdynamiken erzeugen sowie die konkreten Mechanismen dahinter, welche Vorteile deswegen eine traumasensible Herangehensweise in der Paartherapie bringt und welche Lösungsmöglichkeiten sich auftun, wenn wir Partnerschaftsthemen mit Traumabewusstsein begegnen. Ich wünsche dir wie immer ganz viel Inspiration beim Hören. Hallo und herzlich willkommen zum heutigen zweiten Teil meines Gesprächs mit Stefan Konrad Niederwieser, Traumatherapeut und Autor aus Berlin. Hallo Stefan, schön, dass du nochmal da bist.
Grüß dich, Linda.
Ja, ich freue mich sehr, dass Stefan und ich schon zum zweiten Mal miteinander sprechen dürfen und können. Wir haben im ersten Teil unseres Gesprächs über Scham gesprochen und so generell beleuchtet und ein bisschen vertieft, wie Scham entsteht, wann die mit Entwicklungstrauma zu tun hat und so erste Einblicke gegeben, wie sich das auch auf Partnerschaften und Beziehungen auswirkt. Und heute wollen wir den Fokus nochmal auf die Partnerschaften, auf die Beziehungen richten und noch ein bisschen genauer zusammen gucken und drüber sprechen. Wie wirkt sich eigentlich Scham, wie wirkt sich Trauma auf unsere Beziehungen aus und wie gehen wir, also du und ich, wir arbeiten ja beide auch mit Paaren, wie gehen wir damit um in der Praxis und wie kann man das adressieren im besten Fall? Und ja, ich würde vielleicht einsteigen damit, Stefan, dass ich dich frage, womit kommen denn die Menschen so zu dir in die Praxis? Ne, wir haben es ja letztes Mal in Bezug auf Einzelklienten gehabt, die kommen ja meistens nicht mit, ah, übrigens, ich habe ein Schamthema, bei dir schon eher, weil du Spezialist bist, aber viele nicht. Wie ist es denn bei dir mit Paaren? Womit kommen die denn so als Einstieg? Warum suchen Menschen als Paar deine Begleitung auf?
Ich würde tatsächlich noch einen Schritt davor machen, nämlich, warum sind wir überhaupt in Partnerschaft? Ja? Und meine Erfahrung ist, also die Menschen, die bei mir in der Therapie landen, die gehen Partnerschaften ein, weil sie von der Partnerschaft sich was erhoffen zu bekommen, was sie noch nie bekommen haben. Ja, wo sie ein Bedürfnis haben, so das ist jetzt der Mensch, der mich sieht, der mir die, ich übertreibe mal, ne, der mir die Wünsche von den Lippen abliest, der endlich für mich da ist und so weiter und so fort. Und das kann natürlich nur schief gehen, weil kein Partner kann ja das ersetzen, was wir ein Leben lang nicht bekommen haben. Das hat ja Gründe, warum wir es ein Leben lang nicht bekommen haben. Viele gucken jetzt eher so drauf, na, was hat uns in der Kindheit gefehlt? Aber das, was wir zwar ja wissen, ist, aus diesem Mangel in der Kindheit, was da gefehlt hat, entwickeln Menschen ja Strategien, um damit umzugehen. Und diese Strategien sind im Hier und Heute aktiv. Und die halten mich im Hier und Heute in meiner Partnerschaft wiederum davon ab, wirklich in Verbindung zu sein. Mir zu erlauben, verletzlich zu sein, aufzutauchen mit dem, was für mich wahr ist, was für mich richtig ist, was mir auch wehtut zum Beispiel. Ne? Das ist ja oftmals ganz schwer zu sagen, gerade für Männer, sage ich mal, pauschalisiere ich mal ein bisschen, gefährliches Eis, zu sagen, das tut mir weh, ne? Weil Männer ja glauben und in einer Gesellschaft aufwachsen, wo sie lernen, sie müssen groß und stark sein, sie müssen mit allem klarkommen. Und dann ist es halt leichter, mal sich eine Flasche Bier als Gesprächspartner zu holen, als sich mit seiner Partnerin oder dem Partner hinzusetzen und zu sagen, wow, ich bin total unsicher, ich weiß gar nicht, was los ist mit uns, ne? Weil ich habe jetzt gerade Angst, dass wir nicht mehr gut in Beziehung sind seit ein paar Monaten und ich weiß nicht, wie ich das lösen kann. Wollen wir mal drüber reden oder sowas, ne? So, also das ist so das Grundsätzliche, mit dem ich glaube ich, was wichtig ist, auch dass Therapeutinnen sich klar darüber sind, dass Menschen in Partnerschaften oft was suchen, was sie dort niemals finden können. Und das führt zu ganz viel Frust, der dann auf natürlich das Gegenüber projiziert wird, was aber auf der Ebene gar nicht lösbar ist. Ja, und dann geht man verhaltenstherapeutisch ran und dann sagt man, na, dann mach doch mal das, was dein Partner von dir verlangt. Aber dann wird irgendwie, muss sich der eine verraten und irgendwelche Dinge tun, die er gar nicht tun will, die gar nicht stimmig sind. Und bei dem anderen ist es dann auch, wenn man Pech hat, kommt es dann an wie, naja, das macht der oder die jetzt nur, weil wir in Therapie waren. Und das ist ja gar nicht ernst gemeint, ne? Und dann fangen wir wieder von vorne an.
Ja, also ein Beispiel, was mir da direkt einfällt dazu, ist so diese Sehnsucht, endlich mal verstanden zu werden von meinem Gegenüber, endlich mal mit jemandem zusammen zu sein, der mich sieht und der versteht, was mit mir los ist. Und einerseits, ne, du sagtest es ja schon, da kommen dann die Strategien, die ich anwende, um eben nicht gesehen und nicht verstanden zu werden zum Zuge. Im einfachsten Falle, dass ich mich gar nicht zeige mit dem, was los ist. Und dann erwarte, der andere sollte doch verstehen, habe ich doch gesagt, nee, habe ich doch nicht, aber müsstest du ja trotzdem wissen, so wie du es sagtest, mit dem von den Augen ablesen. Und meine Erfahrung ist jetzt in dem Beispiel auch oft, dass das Beziehungsgegenüber das noch so gerne anbieten würde. Auch auf der Verhaltensebene, wenn es denn verstehen würde, worum es da genau geht. Also das sind ja dann oftmals Sachen, die ich von jemandem möchte, wie, ja, sieh mich doch mal, wo der Partner, die Partnerin dann sagt, ja, aber du sitzt doch da, ich sehe dich doch, was meinst du denn eigentlich? Und Partner A sagt wieder, ja, sieh mich doch mal. Und Partner B sagt, ja, ich sehe dich doch, du sitzt doch da. Und du schmunzelst schon, da sind wir wahrscheinlich in einem klassischen Beispiel von dem, was zu dir kommt.
Ja, also wir müssen da natürlich jetzt genauer hinschauen, aber so generell wird es so sein, dass da früher jemand nicht gesehen wurde und damit irgendwie eine Strategie entwickelt hat, sich nicht mehr zu zeigen, weil es viel zu verletzlich war als Kind. Na, ist es ja vernichtend, wenn du dich zeigst und wirst gar nicht ernst genommen oder wirst verlacht oder klein gemacht oder unwichtig genommen oder wie auch immer. Und dann lernst du, ich zeige mich nicht mehr. Ne? Also ihr könnt machen, was ihr wollt. Punkt. Und das hat man aber dann, das läuft ja unbewusst ab. Ne? Das ist ja dann nicht mehr bewusst. Und dann geht man in eine Partnerschaft und sagt, so, jetzt endlich werde ich gesehen. Ja, und natürlich, was soll der sehen, wenn ich mich nicht zeige? Und sich zeigen ist aber super verletzlich. Da sind wir wieder bei dem Thema. Und da kommen wir dann mit diesen Ängsten in Kontakt, wo wir in der Therapie eben nachfragen müssen, was möchtest du denn, dass dein Partner von dir sieht? Und dann wird es meistens schon sehr vage, ne? Weil sie dann selber nicht mehr wissen, boah, ich weiß eigentlich gar nicht mehr, wer ich bin und von daher gar nicht, wie ich gesehen werden soll. Aber es wird über den Partner ausgemacht oder die Partnerin, anstatt dabei sich selber zu gucken.
Naja, und ich vermute, das ist ja oftmals auch so ein bisschen die Intention, wenn Paare kommen. So, ja, bitte, Herr Therapeut, Frau Therapeutin, erklären Sie dem doch endlich mal oder ihr, wie es geht, damit es mir gut geht. Und das ist menschlich so nachvollziehbar, so dieser Wunsch, dass der andere sich ändert, damit ich mich besser fühle. Und ne, du hast es ja auch schon angedeutet, so auf der Verhaltensebene oder beim anderen zu suchen, bringt uns nicht wirklich weiter. Warum ist das so? Und was ist es denn stattdessen, was dann Paare in deiner Begleitung oder generell in Begleitung wirklich nützt?
Na, nützen tut, wenn das mal auseinandergepellt wird, wenn jeder der Partner sieht, was er eigentlich mit dem Thema zu tun hat und anfängt, den Blick nach innen zu richten, anstatt nach außen. Das ist der eine Teil. Und das andere, was ich immer wieder sehe in Paartherapie, ist, dass es für den einzelnen Partner sehr hilfreich ist, den anderen zu erleben, weil bei mir zumindest Menschen nach und nach immer weiter aufmachen und verletzlich werden. Und dann kriegt der andere erstmal mit, was da drunter liegt, ne? Weil viele ja, anstatt sich verletzlich zu zeigen, eher aggressiv oder mit Vorwürfen auftauchen, ne? Du siehst mich nicht. Und da haben wir ja eine Stammhirnreaktion, die erstmal in die Verteidigung geht und in die Gegenaggression notfalls. Und so bleibt das dann stecken an der Stelle. Und wenn man das dann auseinandernimmt in der Paartherapie und der eine Partner dann wirklich da dran kommt, was das bedeutet, wie vernichtend das war als Kind oder wie viel Angst dahinter steckt, sich authentisch zu zeigen. Und man als Partner daneben sitzt und das dann mitkriegt, so, oh wow, das geht da los, ne? Das berührt einen dann und dann kann man das Herz wieder weiter aufmachen und kann wieder dem anderen, der anderen offener begegnen und dann geht das wieder leichter miteinander zu sein. Also ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet.
Ja, unbedingt. Also einerseits so ein bisschen auseinandernehmen, was gehört wohin, wie kann ich den Blick nach innen richten, was ist so wie mein Anteil auch an der Dynamik. Und ich nenne es mal Lernen am Modell und Mitgefühl sehen vom Therapeut, dem einen Partner gegenüber und der andere kann andocken, weil da wirklich was Verletzliches, was Berührbares auftaucht, statt nur die Abwehrstrategien. Und das schafft dann ja auch wieder Verbindung miteinander, wenn ich den anderen wirklich spüre.
Genau.
Ja.
Schön gesagt. Ne?
Ja.
Und zu diesem, sieh mich doch endlich mal oder versteh mich, da gibt es, ich habe ja viele Sachen gelernt und das Erste, was ich gelernt habe, war Hakomi. Und Hakomi nutzt ja so eine Intervention, die ich manchmal auch wirklich ganz sinnvoll finde. Das nennen die Sonden oder zumindest hieß es damals so, ich weiß gar nicht, wie das heute heißt. Das heißt, dass du dem Menschen genau das spiegelst, wonach er sich sehnt, in innerer Achtsamkeit, sodass er erforschen kann, womit kommt dann da eigentlich in Kontakt. Also mal ganz konkret, wenn jemand sagt, wie du vorher in diesem Beispiel, ne, sieh mich doch endlich mal, und dass man dann als Therapeutin hergeht und sagt, du nimm dir mal einen Augenblick und schau mal, ich mach mal, wenn du magst, mach mal ein Experiment, ne, muss man natürlich erstmal einleiten und sich das Einverständnis abholen. Und dann sagt man das in dieser, dann sagt man genau das. Ne? Stell dir mal vor, dein Partner, deine Partnerin sagt zu dir, ich sehe dich. Und was passiert da in dir? Und dieses Ich sehe dich, das geht dann, ne, geht irgendwo, landet da in der Tiefe und holt das ganze Zeug hoch, was bisher nicht da war, ne? Da kommt dann Wut, da kommt Trauer, da kommt Verletzlichkeit vielleicht auch, ne? Gleich berührt, so, oh Gott, das berührt so eine tiefe Sehnsucht in mir, ne? Das ist genau das, wonach ich mich sehne. Oder aber die Person merkt so, was, gesehen werden? Du spinnst wohl, ich habe auch keinen Bock, dass du mich siehst, der bleibt mir bloß vom Leib. Ja, und so kann man mit Hilfe von so einer Sonde, kann man wirklich mal so das Individuelle rausholen, was da eigentlich im Weg steht. Eine ganz schöne Intervention.
Und für diejenigen, für die es jetzt vielleicht nicht so intuitiv klar ist, wie kommt das denn, dass jemand sich so sehr danach sehnt, in dem Beispiel gesehen zu werden, und dann aber so auf Abwehr geht, oh Gott, auf keinen Fall? Also das ist ja erstmal widersprüchlich. Ist das, wenn wir das
Ja.
aus Sicht von Trauma oder Scham auch betrachten? Wieso sehne ich mich danach? Und gleichzeitig ist es meine größte Angst.
Da sind wir ja, da kommen wir in den Bereich Objektbeziehungstheorie, dass wir identifiziert sind mit bestimmten Bildern, mit bestimmten Ideen über uns selbst, aufgrund von einer Objektbeziehung, die wir haben, die unbewusst ist, ja. Also wenn meine Mutter mich nicht gesehen hat, dann habe ich irgendwie verinnerlicht, das ist die Scham, dass an mir was nicht stimmt. Es muss an mir liegen, dass ich nicht gesehen werde. Wenn mich jetzt heute im Hier und Heute jemand sieht, dann muss ich ja irgendwie damit klarkommen, dass ich da identifiziert bin und dass ich da noch in dieser Bindungsbeziehung drin hänge. Und da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, ne? Entweder ich kann das einfach gehen lassen oder aber da ist noch was zu lösen, nämlich zum Beispiel die Trauer darüber, dass ich 50 Jahre lang oder 70 Jahre lang nicht gesehen wurde. Oder die Wut darüber, ne? Was für eine Unverschämtheit, dass ich schon als kleiner Junge, als kleines Mädchen für meine Eltern da sein musste und dass da niemand für mich da war. Also da gibt es so verschiedene Dinge und natürlich tut es auch erstmal total weh, weil wir aufgrund dieses Nicht-Gesehen-Werdens ja, ist unser Herz auch auf jeden Fall immer beteiligt, ne? Bei allem Trauma, bei aller Scham. Es hat immer was mit unserem Herzen zu tun, was wir dann schützen, weil es weh tut. Und selbst wenn wir das dann bekommen, dann tut das wieder weh. So wie wenn man im Winter mit eiskalten Fingern in die warme Bude kommt, bis die auftauen, es tut erstmal richtig, richtig weh. Und vor diesem Schmerz laufen viele Menschen davon. Ja, sie spüren diesen Herzschmerz, denken, oh Gott, oh Gott, das darf ich auf keinen Fall spüren, ich muss ja weg, ich muss ja weg. Und dann gibt es die ganzen Abwehrstrategien, ärgerlich sein, Vorwürfe machen, sich zurückziehen, Türen knallen, Vasen schmeißen, was immer dazugehört, anstatt einen Moment innezuhalten und zu merken und verletzlich zu sein und Partner, Partnerin zeigen, wow, so gesehen zu werden, da komme ich mit einem ganz tiefen Schmerz in Kontakt. Ja. Ich muss jetzt erstmal 5 Minuten weinen. Ja.
Ja, total schön, dass du das nochmal so auseinandergenommen hast und erklärt hast, weil ich mache oft die Erfahrung, dass das falsch verstanden wird, dieses Dilemma. Ich möchte gesehen werden und gleichzeitig will ich nicht gesehen werden. Ich will gesehen werden, aber vielleicht will ich nicht mit dem Schmerz in Kontakt sein, der damit verbunden ist, wenn erstmal meine Hände anfangen aufzuwärmen, wenn ich aus der Kälte komme. Und das ist das, was oft so schwierig ist und was dann dazu führt, dass wir eben lieber doch nicht gesehen werden wollen. Aber das Gesehenwerden an sich, das wollen wir, danach sehen wir uns alle. Nur bei manchen hängt einfach der Rattenschwanz dran. Ja, super.
Schön, dass du das, wie du das sagst, ne? Weil das macht mir auch nochmal oder bringt nochmal einen anderen Aspekt mit rein, dass so oft in Paartherapien, gerade wenn es so kognitive oder verhaltensorientierte Ansätze sind, dass genau diese Tiefe nicht gesehen wird, ja. Und dann entsteht leicht der Vorwurf, ne? Du bist ja nicht sehen lässt, ne? Du musst ja nur sagen, was du eigentlich willst, ne? Du musst lernen zu sagen, was du brauchst, ja, anstatt zu sehen, der Mensch hat einen guten Grund, warum er es nicht sagt, ja. Das ist einfach so, also mit der Bedürftigkeit aufzutauchen, wenn man als Kind die Bedürftigkeit nicht gestillt bekommen hat, das ist so, was ist das Wort, humiliating, kränkend, was heißt es?
Heißt es nicht erniedrigend, beschämend?
Erniedrigend, genau. Das ist so erniedrigend, ja. Ich sehe, wie Menschen in meiner Praxis da wirklich kämpfen. Das steht in riesengroßen Leuchtbuchstaben im Raum, ja. Bedürftigkeit, riesengroß. Und sie kommen mit allen Argumenten daher, warum die nicht da sein darf, ja, und warum sie auf keinen Fall bedürftig sind. Und da dann wirklich die Geduld zu haben und zu sitzen und das zuzulassen und denen zu erlauben, nach und nach, ne, dahin zu kommen und vielleicht auch über Stunden hinweg, dass sie das immer mehr annehmen können, wie sehr, wie unglaublich bedürftig sie sind und wie wenig sie sich das selber erlauben können und dementsprechend ja auch nicht in der Partnerschaft damit auftauchen. Ja. Und da bist du mit so verhaltenstherapeutischen Methoden einfach ganz schnell am Anschlag, Weil dann geht es ja darum, ne, du musst doch sagen, was du willst. Aha, du kannst es nicht sagen, na, dann bist du selber schuld. Ich überzeichne jetzt mal, aber selbst wenn das nicht so ausgesprochen wird, ist es das, was bei den Menschen landet. Ja, wenn sie das anfangen zu verstehen, dass das, was mit ihnen zu tun hat, ist, dass das in so einer Schuldecke landet. Und die hilft ja nun gar nichts. Ja? Die ist ja nur noch ein Deckel drauf.
Ja, und auch wenn all diese verhaltenstherapeutischen Methoden und Fragetechniken, wenn die nicht funktionieren, dass ich dann als Paar oder als Teil des Paares denke, ja gut, dann ist sowieso alles verloren. Dann können wir uns ja trennen, weil wenn selbst das nicht funktioniert, dann muss es ja an uns liegen. Und von dem her, du hast jetzt schon ein paar Aspekte davon genannt, aber gern noch mal ganz konkret, Stefan, worin siehst du denn den Vorteil? Was ist der Nutzen, wenn wir aus der Brille von auch Trauma, frühkindlichen Prägungen und Scham auf Beziehungsdynamiken und Paarprobleme gucken und nicht nur auf der Verhaltensebene. Inwiefern dient das?
Ja, also zum einen, dass man wegkommt von diesem, ich muss was anders tun. Ja, weil dieses Tun uns meistens schon von dem wegbringt, wer wir eigentlich sind und was wir eigentlich fühlen. Und dass man das Augenmerk mehr auf das lenkt, was da innen passiert. Also das heißt natürlich auch, dass Menschen spüren, dass sie ihre Emotionen mitkriegen, soweit das möglich ist. Und wenn wir dann aus diesem Hintergrund kommen, dass das ja alles nur Strategien sind, ja, dass das nichts mit den Menschen zu tun hat, sondern dass das quasi die Art und Weise war, wie sie damit durchgekommen sind. Selbst Aggressivität, ja, so verpönt das ist, das hat ja einen Grund, warum das jemand ausagiert. Und wenn wir jetzt nur mit einem Stopp und es geht nicht und es muss aufhören, so daran gehen, dann wird er ja wieder nicht gehört. Dann wird er wieder nicht gesehen, was dahinter steckt. Anstatt wenn wir da mit einem offenen Herzen da sind und wirklich gucken, ne, wozu hat ihm das gedient? Wofür war das wichtig, so abzutauchen mit dem eigenen Herzen? Und stattdessen aggressiv zu sein. Wovor hat er denn eigentlich Angst, wenn er sich verletzlich zeigen würde, wenn er seine zarte Seite zeigen würde? Und ich habe jetzt immer im Männlichen geredet, ne? Das kann man jetzt reduzieren auf die Männer, aber das stimmt nicht. Es sind auch viele Frauen, die aufgrund gerade von schlimmen Erfahrungen, die muss ich jetzt nicht ausbuchstabieren, die kann man sich denken, gelernt haben, hart gegen sich selber zu sein oder auch hart gegen Männer zu sein, ja. Und das muss ja erstmal, Wertschätzung ist jetzt übertrieben, aber das muss ja erstmal einen Raum kriegen, es muss erstmal da sein dürfen, anstatt dass man gleich mal guckt, na, weg damit, das muss jetzt anders sein, du musst jetzt anderes machen. Also insofern ist Trauma dieser Hintergrund zu wissen, was müssen Menschen für Kapazitäten entwickeln, um überhaupt gut in Beziehung sein zu können? Dass wir das also als TherapeutInnen klar haben im Kopf und mit dieser Sensibilität auf die Dynamik schauen. Was fehlt denn hier eigentlich gerade? Was ist denn das, was hier nicht funktioniert zwischen den beiden? Und die Scham wiederum ist ja das Instrument, mit dem wir das quasi zudecken, was uns gefehlt hat, sodass wir es nicht spüren müssen, das dann in die Aufmerksamkeit zu bringen, sodass da immer mehr Bewusstsein reinkommt in diese Dynamik zwischen den beiden.
Ja, um in dein Bild von vorhin mit den kalten Händen und von draußen nach drinnen kommen zu sprechen, wir bieten sozusagen in der Paartherapie den Raum, den warmen Raum und haben ein Verständnis dafür, warum das erstmal wehtut, wenn die Leute aus der Eiseskälte in den warmen Raum kommen und statt dass dann Schuldvorwürfe passieren oder irgendwie Unverständnis. Bringen wir Begleitende wie das Aufwärmen sozusagen und können diese Schmerzen sehen und abfangen, die während des Aufwärmprozesses sozusagen entstehen.
Sehr schön. Und wir sind ein Teil Schutz, ne? Damit die Verletzlichkeit überhaupt mal, damit sich Menschen trauen, verletzlich aufzutauchen, weil in diesem Gegeneinander ist es ja oft schwierig, dann verletzlich zu sein, wenn man sich angegriffen fühlt, wenn man eh schon Angst hat, verlassen zu werden, dann auch noch irgendwie zu sagen, oh mein Gott, ne? Das und das ist in meinem Herzen los. Und in einem therapeutischen Rahmen ist es dann oftmals, bietet das so einen Schutz, so eine Sicherheit, dass Menschen überhaupt mal auftauchen mit dem, was ihnen eigentlich am Herzen liegt. Also die Wärme und die Sicherheit.
Ja, und an der Stelle würde ich noch mal nachfragen, wo ich am Anfang schon eingestiegen bin und ein bisschen zu schnell war. Was sind denn so die, gibt es typische Paardynamiken, ne, mit denen Menschen erstmal zu dir kommen? Also wenn wir mal auf der Strategieebene bleiben, wo verhaken sich denn die Paare? Klassischerweise, die dann bei dir in der Therapie landen.
Naja, eins haben wir auch schon angesprochen, das ist Bedürftigkeit. Ja, da finden sich oftmals Menschen zusammen, aber in der Dynamik dann leben sie die unterschiedlichen Seiten davon. Ne? Dann wird einer der Versorger und der andere wird der Versorgte. Und es ist aber für beide unbefriedigend, ja, weil sie ja nicht, der eine wird dann, fühlt sich vielleicht klein, ne, und bedürftig und kommt damit in Kontakt, was er nicht will. Und der andere hat das Gefühl, ich werde auf Dauer, ich werde irgendwie nur ausgenutzt, ne, und es geht überhaupt nie um mich. Und das führt dann zu so einem Konflikt zum Beispiel. Ein anderer Konflikt ist, Nähe überhaupt zuzulassen. Ja, das ist ja auch oft, wenn Menschen, und das ist total paradox, aber wenn Menschen sich unsicher fühlen und wenn sie große Angst haben, große Verlassensangst haben, dann haben sie auch große Angst, ihr Herz zu öffnen, aus Angst. Ne? Ich mache mein Herz auf und dann werde ich verlassen und dann habe ich wieder den Schmerz. Nur indem sie das Herz zumachen, verlassen sie den Partner, die Partnerin schon im Vorfeld und verlassen sich auch schon im Vorfeld, nämlich den eigenen Wunsch, ich will Nähe, ich will Intimität. Also, das ist eine andere Dynamik. Eine weitere Dynamik ist, wenn ich zum Beispiel immer das Gefühl habe, ich muss mich am anderen orientieren. So der Klassiker, was sollen wir denn heute Abend essen? Ja, was möchtest du denn? Ja, sag du doch mal, was du möchtest. Nein, ich sage ja immer, was ich will. Sag du doch mal, was du willst. Und so geht es dann stundenlang. Und das ist natürlich besonders lustig. Also beim Abendessen ist es ja noch einfacher, wenn es um Urlaube geht oder um Anschaffung oder sonst was. Na, da hat, wenn beide dann so Angst haben, okay, ich muss jetzt das Richtige entscheiden, weil wenn ich hier eine Entscheidung treffe, die uns hinterher auf die Füße fällt, dann bin ich schuld und ich will nicht schuld sein. Ich will die Vorwürfe nicht haben. Ja, und so ist es leichter, dass man das dem Partner rüberschickt und sagt, entscheide du doch. Wenn sie in die Hose geht, dann kann ich nämlich Vorwürfe machen und sagen, siehst du, habe ich doch gleich gewusst, dass das schief geht. Ja, das ist ein viel sicherer Standpunkt, als voranzugehen und zu sagen, ach komm, machen wir doch mal Spaghetti mit Tomatensauce. Und dann haut es nicht hin und dann war es halt, oh ja, ist halt heute nicht so gelungen. Am Morgen machen wir was anderes.
Ja, genau. Oder in so einer Dynamik geht dann ein Partner in die Rolle, wirklich immer alles zu entscheiden und der andere entscheidet nichts. Und dann ist der Vorwurf, ja, aber du entscheidest ja immer. Der andere sagt, ja, immer muss ich entscheiden. Und da gibt es dann auch, verhaken sie sich auch. Oder wenn beide immer entscheiden wollen, dann fliegen am ehesten die Vasen und die Teller.
Gerne.
Und ich würde gerne beim zweiten Beispiel noch mal tiefer gehen, Stefan, weil ich jetzt total gerne mit dir gucken würde. Mal gucken, für wie viele davon wir Zeit haben. Aber was denn aus deiner Perspektive dann wirklich dahinter steckt, wenn wir mal von der Strategieebene weggehen zur Bedürfnisebene oder zu dem, was an ja, an Grundthema dahinter liegt. Du sagtest ja gerade, der mit der Verlustangst, der scheint ja immer so viel Nähe zu wollen, weil er sich im Zweifel anklammert, aber eigentlich macht er von vornherein zu und lässt gar nicht richtig Nähe zu. Und der ihm gegenüber ist vielleicht der, der eher wegschiebt, wo man offenkundiger sieht, ja, der lässt keine Nähe zu. Aber am Ende sind es zwei Seiten einer Medaille. Beide haben ein Thema damit, Nähe zuzulassen. Und mich würde total noch ein bisschen deine Perspektive darauf interessieren, dass du da noch ein bisschen mehr dazu sagen kannst, weil das begegnet mir oft in der Praxis. Und die, die eher Bindungsangst haben, werden als die hingestellt, die keine Nähe zulassen können. Und die, die eher eine Verlassensangst, Verlustangst haben, scheinen die zu sein, die ja so viel Nähe wollen, aber am Ende haben ja beide ein Thema mit Nähe. Magst du da so ein bisschen mehr noch erzählen? Das ist sicher interessant.
Ja, und da gibt es gar nicht so eine Ursache, ne, sondern das ist ja das, was wir dann machen, dass wir das erkunden mit beiden einzeln, was ihnen Angst macht an der Nähe. Und das sind verschiedene Sachen, ne? Das kann jetzt zum Beispiel sein, dass ich die Angst habe, ich löse mich auf. Wenn ich den anderen wirklich nah an mich ranlasse, dann bin ich gar nicht mehr da. Oder ich werde vereinnahmt, ne? Dann kann ich gar nicht mehr mein eigenes Leben leben, sondern muss ich nur noch machen, was der andere von mir will. Oder die Nähe, Schwierigkeiten mit Nähe, dass ich dann glaube, ich muss den anderen versorgen und nur noch für ihn da sein. Und dann ist für meine eigenen Bedürfnisse gar kein Platz mehr. Also das sind so ganz, ganz verschiedene. Oder denk mal an spätere Entwicklungsstadien, wo Menschen mehr so auf ihr Äußeres bedacht sind, ne? Dass sie gut aussehen, dass sie keine Falten haben, Muskeln, Schönheitsideale verfolgen, wo sie schwer Zugang haben zu ihrem Herzen. Und da ist dann Nähe dann deshalb schwierig, weil sie ja dann damit in Kontakt kämen, dass hinter der Fassade erstmal eine große Leere ist, die unglaublich Angst macht. Also man muss dann eben auseinandernehmen und wirklich genau gucken, was ist denn das, wenn du dir vorstellst, du würdest deinen Partner ein bisschen näher ranlassen? Ja, womit kommst du in Kontakt? Und dann diese Ängste aufnehmen und die hinterfragen. Was ist denn das Schlimmste, was passieren könnte?
Und das Schöne, was du ja gerade sagst, ist, wir gucken dann eben individuell. Es ist nicht Schema A passt auf den und Schema B auf den, ne? Sondern wir interessieren uns dann für das, was individuell dahinter steckt. Es gibt schon so ein paar Grundthemen, die du auch genannt hast, wo man dann die gehäuft auftreten oder wo es dann drauf zurückgeht. Aber am Ende interessieren wir uns dafür ja, was genau daran macht denn Angst? Oder was genau daran ist denn schwierig? Und wie du es gesagt hast, dann das herauszufordern, ist das denn wirklich so? Was passiert denn schlimmstenfalls heute in deiner Partnerschaft, wenn du dich da zeigst?
Genau, weil
Ja.
das ist ja ganz viel Projektion, ne? Das, was wir in der Vergangenheit erfahren haben und gelernt haben und wir glauben, dass das wieder passieren wird und wo wir unsere Offenheit aufgeben und nicht mehr gucken, was passiert denn eigentlich wirklich jetzt, ne? Sondern wir vermeiden die Situation, damit wir dann nicht mehr in Kontakt kommen und verbauen uns damit die Möglichkeiten. Und so kann man zum Beispiel auch klassische verhaltenstherapeutische Modelle nutzen, um zu erforschen. Also eine Sache ist ja, wenn wir jetzt so ein bisschen in die Sexualität reinschauen, ich weiß nicht, ob wir dann nochmal uns extra dafür treffen wollen, aber eine Möglichkeit ist ja zum Beispiel, sich Zeit zu schaffen und einfach mal nackt mit Partner, Partnerin aufs Bett zu setzen und dann mal zu schauen, was für Impulse kommen denn da. Also nicht aktiv was tun. Ja, so den Plan abarbeiten, so jetzt kommt näher, jetzt muss ich dies machen, jetzt jenes machen. Dann wirklich erstmal zu schauen, womit komme ich denn in Kontakt, wenn wir zu zweit dann nackt sitzen und erstmal gar nichts tun, sondern wirklich spüren, was ist denn für mich jetzt wahr? Ja, und dann kann der eine vielleicht spüren, oh, in mir zieht sich alles zusammen. Ja, und dann ist die Frage, erlaubt er sich das auszusprechen? Gibt es Raum in der Partnerschaft, dass das ausgesprochen werden darf? Oder wenn der eine sagt, in mir zieht sich alles zusammen, dass dann der andere gleich sagt, ah, ich habe es gleich gewusst, du findest mich hässlich und ich habe Mundgeruch und wahrscheinlich ist es besser, ich verlasse dich gleich. Ne? Oder inwieweit darf das überhaupt einen Raum haben, dass jemand sagt, ich habe ein Problem, ich habe Schwierigkeiten, ich bin unsicher. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich glaube jetzt, dass du das und das willst und ich weiß gar nicht mehr, was ich selber will. Ne? Dass man da an der Stelle wirklich erforscht, Schritt für Schritt. Was steht mir denn im Weg, jetzt nah zu sein? Ja, dass ich Körperlichkeit und Nähe, das ist natürlich hochpotenziert, da entfaltet sich ja das ganze Drama, dass ich das aber nicht nutze, um etwas zu tun, um einen Plan abzuarbeiten, sondern um mich zu erforschen und auch meinem Gegenüber den Raum geben, sich kennenzulernen und sich mir zu zeigen mit seiner Angst. So wie ich mich mit meiner oder mit meinen Ängsten zeige.
Und vielleicht noch mal, du hast vorhin Projektion angesprochen, dass wir vielleicht noch mal ein bisschen erklären, was das ist und wie sich das dann zeigt. Also du meinst mit Projektion, dass ich in dem Falle sagen, ich bin unsicher, zum Beispiel mit meinem Körper, und dann unterstelle ich meinem Partner, du findest mich ja nicht schön. Ne? Oder vielleicht kannst du noch ein paar Worte mehr dazu sagen, ne? Weil so gerade in so ein bisschen der psychospirituellen Szene wird oft mit dem Wort Projektion um sich geworfen. Es ist alles eine Projektion und ja, viele andere Dinge, aber dass wir vielleicht mal ein bisschen down to earth holen, was wir gerade hier mit Projektion meinen und wie wir damit psychotherapeutisch auf einem guten Boden auch arbeiten.
Also die Definition ist ganz einfach. Ich kann wahrnehmen, das heißt, ich sehe das, was im Außen oder im Innen ist. Ich kann das in mir spüren und kann das in mir verorten. Oder das, was ich in mir nicht verorten kann, also was ich nicht containen kann, was ich nicht halten kann, womit ich in mir nicht zurechtkomme, was ich mir nicht erlaube, das projiziere ich auf das Gegenüber, das unterstelle ich dem Gegenüber. Also wenn ich mich hässlich finde, wenn ich in den Spiegel schaue und denke, so, um Gottes Willen, wie kann man so aussehen? Ja, dann glaube ich, dass andere mich so sehen. Dass andere, wenn die mich sehen, dass die innerlich sagen, um Gottes Willen, wie kann man nur so ausschauen? Ja, wenn ich mit meiner Bedürftigkeit nicht klarkomme und mich, haben wir erniedrigt gesagt, erniedrigt fühle, vergesst immer Humiliation, hat vielleicht irgendwas mit mir zu tun, aber wir machen jetzt keine Therapie. Wenn ich mich erniedrigt fühle, mich mit meiner Bedürftigkeit zu zeigen, ja, dann werde ich mich mit meiner Bedürftigkeit nicht zeigen und ich projiziere das aber nach außen. Ne? Wenn ich mich bedürftig zeigen würde, dann würde Linda mich ablehnen, würde die sagen, was bist du denn für ein Therapeut, der auch noch Bedürfnisse hat? Also so weit kommt es ja noch. So, das heißt, ich unterstelle dir irgendwas, wo du vielleicht da sitzt und denkst, Moment mal, bedürftig ist doch ganz normal. Aber ich bin zutiefst überzeugt, dass du das glaubst. Und es geht in der Therapie so weit, dass ich frage das ja dann zum Beispiel, glaubst du wirklich, dass ich so über dich denke? Und dass die dann sagen, ja, das glaube ich, dass du so denkst. Und da muss man natürlich gucken, woran machst du das fest und so weiter. Na, dann kann man das auch wieder aufdröseln. Aber das ist, was Projektion im Kern ist, dass etwas, was ich in mir nicht halten kann, Aggression zum Beispiel, ich habe eine Mörderwut auf die Welt, auf andere Menschen, aber anstatt die in mir zu fühlen, projiziere ich auf die Welt und fühle mich total unsicher und traue mich nicht auf die Straße. Und wenn der Nachbar oben ein paar Schritte macht, dann zucke ich zusammen, weil ich mir denke, oh Gott, jetzt fällt mir gleich die Decke auf den Kopf.
Und da ist es ja, vermute ich, sehr hilfreich, oder mein Eindruck ist, dass es sehr hilfreich ist, wenn wir dann als Therapeutin da sind, um eine neue Beziehungserfahrung zu machen, weil die Krux an dem Ganzen ist ja, dass ich mir dann im schlimmsten Fall ja auch dann einen Partner aussuche, der mir meine Projektion bestätigt. Also es ist ja nicht so selten, dass dann ein Paar in der Praxis sitzt, wo sie sagt, ich habe so Angst, dass du mich für meine Bedürftigkeit ablehnst. Und der Partner sagt, ja genau, ist ja auch total nervig, dass du immer so rumnölst. Ja, du lächelst, ne? Das ist ja, da wird es nämlich tricky. Also wir suchen uns dann ja schon auch Menschen, die im Zweifel diese Projektionen bestätigen, oder?
Da bin ich dann wieder bei dem, was ich vorher schon mal gesagt habe, dass wir uns oft in Partnerschaften die Themen teilen, ja, dass wir beide nur die andere Seite vom selben leben, ja, dass der Partner in dem Fall, den du erwähnt hast, auch ein Problem mit Bedürftigkeit hat, weil deswegen lehnt er ja seine Partnerin ab, wenn sie bedürftig ist und nennt sie nölend, ja, weil er mit seiner eigenen Bedürftigkeit nicht klarkommt. Und das ist dann wieder für uns das Vergnügen, da lächelnd, schmunzelnd hinzuschauen, zu sehen, aha, jetzt wissen wir ja, worum es geht. Und lass uns doch mal über Bedürftigkeit reden. Was habt ihr denn beide für eine Beziehung zu diesem Thema?
Ja, genau. Und das ist so wesentlich. Und deswegen ist es gut, dass du es nochmal rausstellst. Du hast es vorhin schon gesagt. Es sind immer zwei Seiten einer Medaille. Also, wenn zwei ein Thema, ein Problem mit etwas haben, dann haben beide etwas mit diesem Thema zu tun. Dann ist es nicht so, dass man sagen kann, ja, das ist nur dein Problem und ich habe damit gar keins oder umgekehrt, sondern es sind ja beide. Wenn der eine die ganze Zeit die Nähe nicht will und der andere klammert, dann haben beide ein Thema mit Nähe, auch wenn es nicht so offensichtlich ist. Und das Gleiche mit der Bedürftigkeit. Wenn ich dich die ganze Zeit versorge und du dich nur versorgen lässt, dann würde es ja so scheinen, als hätte der versorgt Werdende nicht so ein Thema mit seinen Bedürfnissen, aber hat er eben sehr wohl auch. Das ist ja das Spannende für uns, dann therapeutisch da dahinter zu blicken, ne? Und diese, ich nenne es mal Neutralität oder Wertfreiheit auch mitzubringen und zu sagen, lass uns mal gucken, wie wir den Blick von außen, nämlich du Partner, Partnerin sollst, nach innen richten können und die eigenen Anteile erkennen.
Ja, was brauche ich?
Ja.
Was hatte ich da neulich für ein Beispiel? Eine Das ist im Ausland, deswegen kann ich jetzt darüber reden, weil das da nicht hingelangt. Da hatte die weibliche Partnerin, hat sehr mit Verlassensängsten zu tun und hat sich von ihrem Partner gewünscht, mit dem sie nicht zusammenlebt, dass sie wenigstens einmal am Tag miteinander Verbindung haben, weil sie diese Verbindung nicht aufrechterhalten kann. Er verschwindet für sie einfach. Ne? Und er sagt, nee, ich bin doch da, das muss doch reichen. Also, und dann ist die Frage, was fällt dir denn eigentlich so schwer, einmal am Tag mit deiner Partnerin zu telefonieren oder eine SMS zu schicken? Und wenn man da tiefer geht, dann wird man entdecken, dass er selber damit ein Problem hat, mit in Verbindung sein und in Verbindung bleiben, dass aber seine Strategie nicht die ist von ihrer, dass sie sagt, ich brauche Verbindung, sondern dass er sagt, ich brauche keine Verbindung. Mir reicht es, wenn wir uns am Wochenende dann sehen und Punkt. Und wenn du in der Zwischenzeit da mehr von mir brauchst, musst du in Therapie gehen. Das musst du dann für dich lösen. Ja, da hören wir auch schon diese Härte da drin. Und so denkst du, wow, wo ist denn da Liebe eigentlich? Weil da geht es ja auch darum, dass man, also ich habe ja angefangen mit dieser Intersubjektivität. Ne? Inwieweit können wir Menschen als vollständige Menschen in Beziehung mit einem anderen vollständigen Menschen gehen und voneinander nichts brauchen im Sinne von in Not geraten, wenn das nicht kommt. Aber natürlich ist das ein sehr hoher Anspruch. Wer ist schon so weit, dass er in eine Partnerschaft reingeht und sagt, du, ich brauche gar nichts, es macht einfach nur total Spaß, mit dir zusammen zu sein. Natürlich, wir haben alle unsere wunden Stellen. Und dann ist natürlich die Frage darüber hinaus, kann ich die wunden Stellen von meinem Partner, von meiner Partnerin sehen und anerkennen und dem auch ein bisschen entgegenkommen? Ja? Oder was fällt mir denn schwer dran, mein Herz so weit zu öffnen, zu sehen, oder ist ja jemand in Not? Da kann ich doch auch was beitragen. Ne? Das ist doch auch Teil von Liebe, dass man auch für die Neurosen des Partners, der Partnerin irgendwie in einem Rahmen zuständig ist. Das hat natürlich alles seine Grenzen, wenn sich dann alles nur noch darum dreht. Das muss man dann im Einzelnen auch wieder sehen. Aber so ein bisschen muss doch klar sein, dass ich, wenn ich eine Partnerschaft eingehe, dass ich damit nicht nur den ganzen gesunden Menschen nehme, sondern dass ich da ja auch seine Geschichte mitkriege. Und natürlich gibt es da Probleme und Sorgen, Nöte. Und wenn mir der Mensch wichtig ist, nehme ich die doch mit und begegne denen.
Ja, das passt ganz gut zu dem, was ich dich jetzt nämlich noch anschließend fragen wollte. Und zwar, was macht es deiner Meinung nach aus, ob Paare einen Weg finden, zusammenbleiben, eine Paartherapie gewinnbringend ist im Sinne beider? Und an welchen Stellen wird es schwierig? Und selbst mit Paartherapie kommen wir nicht weiter. Du hast jetzt einen Aspekt genannt, den ich auch für sehr wesentlich halte. Inwiefern bin ich bereit, meinen Partner auch ein Stück weit zu unterstützen und das mitzutragen, was er für einen Koffer mitbringt, für ein Gepäck hat? Im Maßen, natürlich nicht über die Maßen, aber einfach inwieweit bin ich auch bereit anzuerkennen, dass ich da einen gesamten Menschen habe, der eben nicht nur glücklich und positiv ist, sondern auch seine Themen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Faktor, den ich so beobachte, wann Partnerschaft längerfristig auch glücklich oder erfüllend für beide sein kann, wenn wir da so ein Stück weit gemeinsam Verantwortung dafür übernehmen und sagen, hey, ich unterstütze dich gerne, wie kann ich das machen und was brauche ich, damit ich das anbieten kann? Was ist es denn noch so deiner Erfahrung nach? Woran erkennst du, wenn ein Paar zu dir kommt, ah ja, die packen es, die entwickeln sich?
Also ganz viel hat es damit zu tun, inwieweit Menschen bereit sind, sich selber zu begegnen. Es gibt ja dieses, ich weiß nicht, ob du die kennst, diese New Yorker, dieses alte Ehepaar, Gottmans, heißen sie, glaube ich. Und die sagen ja, sie können das innerhalb von 5 Minuten erkennen, nämlich an der Art und Weise, wie da umgehen. Und wenn einer Stonewalling betreibt, also wenn er quasi alles an sich abprallen lässt, ja, und nur da sitzt und seine Fingernägel putzt oder aufs Handy schaut, wenn dem Partner oder Partnerin sich äußert, dann stehen die Chancen ziemlich schlecht. Also wenn man die Sachen nicht an sich ranlässt, wenn man das immer nur als das Problem des anderen sieht, wenn es da keine Bereitschaft gibt, bei sich selber hinzuschauen, dann sind die Chancen sehr, sehr gering.
Ja, also so diese Bereitschaft, auch den Blick nach innen zu richten. Ne, da schließt sich der Kreis zu dem, was du ganz am Anfang sagtest, so von dieser Außenperspektive wegzukommen. Ja, wenn du das machst, dann geht's hin zu, was hat denn das auch mit mir zu tun? Wo bin denn vielleicht ich berührt? Warum fällt es mir so schwer, meiner Partnerin einmal am Tag eine Message zu schicken, ne? Wenn es doch für sie so wichtig ist und es das Leben aller leichter machen würde. Ja. Okay, das scheint ja machbar.
Was meinst du jetzt, die SMS zu schicken oder das
Nee, dass
abgenommen zu bekommen?
eine Paar Therapie, eine Beziehung zum Gelingen zu bringen. Wenn wir sagen, es braucht die Bereitschaft, sich selbst zu begegnen, wie du es so schön gesagt hast. Das
Ja.
scheint jetzt für mich machbar, weil, ne, wir haben jetzt nicht eine Liste von 10 Punkten, du musst das können und du musst diese Fähigkeit haben und du musst jenes, wie das gerne auch mal verkauft wird. Was musst du alles können, um Beziehung zu führen? Sondern runtergebrochen ist es, ja, habe ich eine Kapazität oder kann ich Kapazität entwickeln, bei mir hinzugucken, mir zu begegnen und auch meiner Verletzlichkeit Raum zu geben. Ne?
Genau, Verletzlichkeit, der Unsicherheit und auch dem Partner den Raum zu geben, nicht perfekt zu sein. Ja? Also wie sagt man, zurückzutreten, habe das Deutsch wieder nicht hin. Also das aufzugeben, dass mein Partner, mein Gegenüber perfekt sein muss, ne? Dass das irgendwie alle meine, sondern dass das auch seine Macken haben wird und seine Schwierigkeiten und dass die auch mal ausflippt oder ungerecht ist oder mal was Blödes sagt, mal beleidigt ist oder mich beleidigt, ne? Dass man das auch aushält und dass man das zulässt und dass man dann in dem Moment merkt, so, oh, da ist ja, muss ja echt ganz schön was angetickert sein, wenn sich jemand so verhält, aber lass uns doch mal hinschauen, was denn da gerade passiert, ja, anstatt dann zu sagen, nein, also so lasse ich ja nicht mit mir reden. Also wenn du so mit mir redest, dann will ich aber auch nicht mehr mit dir. Und dann ist ja der Ofen schon wieder aus, ja. Aber dass man bei den Konflikten sich hinsetzt und sich Zeit nimmt und sagt, okay, was denn hier gerade passiert eigentlich? Lass uns mal schauen. Was hast du gehört? Was habe ich gehört? Was hast du dabei erlebt? Aha, das hat dir Angst gemacht. Was denn für eine Angst? Ja, ich habe Angst, dass du mich verlässt. Darum geht es ja dann im Endeffekt immer unten drunter. Und dann dem begegnen, ne? Und erwachsen zu sein. Also ich habe auch mal einen Lehrer gehabt, der hat gesagt, eine gesunde Beziehung zeichnet sich dadurch aus, dass sie auch mit einschließt, dass sie beendet werden kann. Ohne dass es zu einer Katastrophe führt, ja, ohne dass man deswegen Selbstmord begehen muss oder sonst was.
Ja, und ohne dass das Gefühl entsteht, ich kann nicht ohne dich leben. Die Welt geht zu Ende, alles bricht zusammen, wenn wir auseinandergehen würden. Das ist ja oft auch eine, ja, jetzt aus Traumaperspektive betrachtet, das war mal so, wenn wir als kleine Wesen, ne, verlassen werden und die Beziehung zur Bezugsperson endet, dann ist das lebensbedrohlich. Aber so dieses erwachsene Bewusstsein von, ja, im schlimmsten Fall tut's weh und das Leben geht weiter. Das ist sicher hilfreich, um ja auch aus so gefühlten Abhängigkeiten und ich muss mit all dem klarkommen, auch wenn ich mich ganz unwohl fühle, um da rauszukommen und wie so sich auf Augenhöhe zu begegnen und zu sagen, hey, es ist schön, wenn wir es hinkriegen, wundervoll. Und wenn nicht, dann ist das auch okay. Ja, Stefan, so mit Blick auf die Zeit, wir haben eine schöne Reise gemacht rund um Beziehungsdynamiken und was da auch alles aus Traumaperspektive drinsteckt und wie, ich nenne es mal traumasensible Paarbegleitung im Vergleich zu vielleicht rein verhaltensorientierter Paarbegleitung auch aussehen kann. Gibt es irgendwas, was du sagst, das ist noch ganz wichtig, das sollte noch Raum bekommen?
Sexualität, aber ich glaube, dafür nehmen wir uns nochmal extra Zeit, weil daran hängt sich natürlich vieles auf, ja, und daran machen viele Paare ihre Probleme auch fest. Na, der Sex funktioniert nicht mehr, also stimmt was mit der Partnerschaft nicht und dann muss ich auf, dann muss ich mich trennen. Und das, glaube ich, lohnt sich nochmal separat zu betrachten.
Sehr, sehr gerne, Stefan. Da freue ich mich sehr drauf. Es ist auch immer wieder ein großes Thema in meinen Begleitungen, aber auch an Fragen, die mir die Podcast-Hörer und Hörerinnen schicken. Sexualität ist ein Riesenthema. Von dem her freue ich mich da sehr drauf, wenn wir dem nochmal den Raum geben von dem ganzen Gespräch, weil da ist natürlich nochmal ganz, ganz viel drin und dran. Ja, gut, dann danke ich dir an der Stelle von Herzen für diese kleine Reihe, die wir gestartet haben, rund um die Themen Trauma, Scham, Sexualität, Beziehungen. Und bin mir sicher, dass da ganz viele von profitieren können.
Und wer weiß, was uns noch alles einfällt, ne? Wenn wir über Sexualität gesprochen haben, dann haben wir vielleicht noch ein weiteres Thema.
Genau. Vielen lieben Dank, Stefan. Und dann, ja, sage ich bis zum nächsten Mal.
Genau.
Danke.
Tschüss.
Tschüss. Ich hoffe, wie immer, du hast ganz viel für dich mitnehmen können. Und wenn du merkst, dass es Zeit für dich ist, alleine oder mit deinem Beziehungsgegenüber deine ganz individuellen Beziehungsthemen anzugehen, dann melde dich super gern bei mir und wir schauen, wie ich dich auf deinem Weg unterstützen kann. Du erreichst mich unter kontakt@linda-klein.com oder über den Link in den Shownotes. Ich wünsche dir wie immer so oder so nur das Beste und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao!